Wir müssen in Zukunft Bestand sanieren. Das muss Fahrt aufnehmen. Wir können nicht immer Neubauflächen ausweisen. Wir haben einen Flächenfraß, der ist schrecklich. Und wir müssen wegkommen. Und jeder Denkmalleerstand, den wir in den Ortszentren sanieren, der spart uns einen Neubau irgendwo an der Peripherie.
Hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast, die Welt ein bisschen besser machen. Vielleicht kennt ihr schon einige Folgen, wenn nicht, erkläre ich ganz kurz, worum es hier geht. Mein Name ist Kerstin Zelina, ich bin sozialpolitische Sprecherin der Grünen Landtagsfraktion und im Rahmen dieser Tätigkeit treffe ich viele Menschen, die in ihrem beruflichen oder persönlichen Umfeld jeden Tag aufs Neue versuchen, die Welt ein bisschen besser zu machen. Diese Menschen möchte ich euch vorstellen, ihre Lebensläufe, ihre Ideen. Ich will für euch herausfinden, was sie antreibt. In der ersten Staffel dieses Podcasts waren das Menschen, die im kirchlichen Umfeld tätig sind. Zum Beispiel der Notfallseelsorger Frank Hofmann-Karsang oder die Leiterin der Telefonseelsorge Ruth Belsner. Menschen wie dem Pfarrer und Autor Burkhard Hose, der die Kirche verändern will, damit sie bleiben kann und der mit Out in Church bundesweit in den Medien war. Und Dr. Josef Schuster, der sich gegen Antisemitismus einsetzt, oder Schwester Katharina Ganz, die auf Frauenrecht in der Kirche pocht und sich für Mädchen und Frauen einsetzt, die Hilfe brauchen, und einige andere. Das war ein super Podcast, es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, den zu produzieren. Und jetzt habe ich mich entschieden, eine zweite Staffel zu produzieren. Diesmal mit Politikern und Politikerinnen meiner Fraktion. In der ersten Folge habe ich unseren jüngsten Landtagsabgeordneten interviewt, den Florian Siegmann, der übrigens auch ein passionierter Gipfelstürmer im wahrsten Sinne des Wortes ist und uns auch seine Lieblingswandertour verraten hat. Und heute interviewe ich Dr. Sabine Weigand, die denkmalpolitische Sprecherin der Grünen Landtagsfraktion. Herzlich willkommen, Sabine.
Hallo Kerstin, schön, dass ich dabei sein darf.
Sabine, du kommst aus Schwabach, 41.000 Einwohner in Mittelfranken und du leuchtest immer so richtig, wenn du sagst oder wie immer man das ausspricht, also Schwabach auf Mittelfränkisch.
Schwober.
Schwober. Was ist das Besondere an Schwober?
Schwober ist eine Stadt mit Herz, in der jeder noch jeden kennt. Das hat so eine wunderbare Größe. Man hat ganz viele Netzwerke. Man trifft am Marktplatz den OB oder auch mich. Jeder kennt jeden und es ist wirklich ein ganz lebenswertes Städtchen, auch mit viel Kultur. Mhm. Und mit liebenswerter, auch interessanter Geschichte. Schwabach ist ja Goldschlägerstadt mit einem tollen Museum und mit der Biennale Bayerns, eigentlich der Kunstbiennale Bayerns, die Ortung, die alle 2 Jahre stattfindet. Und es ist einfach ein gemütlicher Ort zum Leben, wenn man aus München rauskommt und kommt dann wieder nach Schwabach heim. Das ist einfach was fürs Herz und für die Seele.
Und Schwabach hat ja auch eine ganz spannende Geschichte. Also dort wurden im Jahr 1505 wurde Barbara Schwab als erste angebliche Hexe verhaftet und gefoltert und hingerichtet. Und 1592 wurden noch 5 weitere Frauen als angebliche Hexen hingerichtet. Und du kommst ursprünglich aus Nürnberg, ebenfalls eine Stadt mit einer reichen Geschichte. Du bist promovierte Historikerin mit dem Fachgebiet Bayerische Geschichte und du wohnst mittendrin zwischen den Fachwerkhäusern am Marktplatz in einer Region, die einfach unglaublich viel Geschichte geschrieben hat. Hast du da Lieblingsthemen oder ist es eher so, dass es Themen gibt, die du schon erforscht hast und andere, die du einfach noch nicht erforscht hast?
Also meine Erfahrung ist, dass egal mit welchem Thema man sich in der Historie beschäftigt, es ist immer unglaublich interessant. Je mehr man sich reinfuchst, je mehr man recherchiert und forscht und nachliest und in die Archive geht, die Quellen sich anschaut, desto mehr zieht's einen rein. Ob das jetzt die Hexenverfolgungen sind, ja, in Schwabach ist die erste Hexe im Markgrafdom Brandenburg-Ansbach verbrannt worden, oder ob das Themen sind wie Euthanasie. Das ist eigentlich eine Spanne, die ich habe keine Lieblingsthemen. Ich habe einfach immer nur Themen, die ich mal aufmache und wo ich dann denke, mein Gott, warum hast du dich nicht schon längst damit beschäftigt?
Du sagst gerade Brandenburg-Ansbach. Kannst du das in 2 Sätzen nochmal zusammenfassen? Weil Brandenburg ist da oben und Ansbach ist da unten. Wie kommt das zusammen?
Ja, die Markgrafen von Brandenburg-Ansbach, das waren die Zollern später, Hohenzollern. Zollern kommen eigentlich aus dem Schwäbischen und haben sich dann, wären zu kompliziert, in Franken ein Territorium aufgebaut. Und einer dieser Zollern ist zum Markgrafen von Brandenburg ernannt worden. Und deswegen dieser Zusammenhang, der immer miteinander genannt wird.
Ah, okay. Jetzt hast du auch Bücher geschrieben. Du hast über die Plassenburg in Kulmbach promoviert und dort spielt auch dein erster Roman. Wie kamst du auf die Idee, einen Roman zu schreiben und danach auch noch weitere?
Das ist eigentlich aus der Langeweile geboren.
Da war doch noch gar kein Corona.
Nein, aber das war damals so. Ich war, die Promotion war schon ein paar Jahre hinter mir. Und mein Sohn war auf der Welt und der kam dann in den Kindergarten. Und da musste ich dann, nachdem die Igelgruppe bloß bis 13.30 Uhr ging, immer nachmittags daheim sein. Da konnte ich nicht im Museum arbeiten, was ich damals getan habe. Und nachdem der Christopher ein sehr selbstständiger Bub war und immer Kumpels dabei hatte, und da muss man halt, einmal ein Brot schmieren oder Pflaster auf eine Schürfwunde tun, aber man muss nicht ständig dabei sein. Und dann saß ich rum und habe mich gelangweilt und mir gedacht, Mensch, Inskin, was magst du denn jetzt? Kochen, putzen, waschen, jäten? Keine Lust. Und dann ist mir eingefallen, dass ich bei meiner Dissertation eine Frauenfigur entdeckt habe in der Geschichte der fränkischen Zollern, die ein hochinteressantes Leben hatte. Und ich hatte die ganzen Unterlagen noch von der Diss parat und habe mir dann gedacht, Mensch ins Kind, das ist eigentlich ein Roman wert. Und dann habe ich mir einen Laptop gekauft und habe meine ganzen Skripten auf der Kücheneckbank aufgebaut und einen Laptop hingestellt. Und ja, und von dem Moment an haben wir dann 3 Jahre lang nicht mehr in der Küche gegessen.
Okay.
Und dann habe ich halt immer geschrieben, wenn gerade die Waschmaschine gerumpelt hat und der Christopher Ruhe gegeben hat und sonst nichts war, da habe ich immer ein bisschen was im PC gehackt und das dann halt über 3 Jahre hinweg. Darum hat es so lange gedauert. Völlig planlos, was ich jetzt nie wieder machen würde, ne? Aber ich habe halt gedacht, mein Gott, das schreibst jetzt einfach. Und naja, und dann war es fertig. Und dann habe ich gedacht, Gott, was machst du jetzt damit? Schickst jetzt einfach an ein paar Verlage. Egal, wird ja doch nichts. Und dann kam nach 4 Wochen das Go von Fischer. Und naja, und das hat mir einen völlig anderen beruflichen und Lebensweg geöffnet. Ja, der Verlag Thomas Manns. Ja. Da war ich schon dann auch wahnsinnig stolz. Und wenn man dann so sein erstes Buch in der Hand hält, ne, das ist schon ein besonderes Erlebnis.
Ich finde es ja spannend, dass du sagtest, wir haben dann in der Küche nicht mehr gegessen, weil ich habe vor kurzem das Buch gelesen, A Room with a View von Virginia Woolf, eine der ersten Frauenrechtlerinnen, Frauen, die für Gleichberechtigung gestritten haben. Und die sagte, damit eine Frau als Schriftstellerin beruflich Erfolg haben muss, braucht sie ein Arbeitszimmer. Männer haben Arbeitszimmer, haben Herrenzimmer. Frauenzimmer ist ganz anders konnotiert, das Wort.
Richtig.
Und man braucht ein Arbeitszimmer. Du hast quasi kein Arbeitszimmer gehabt, aber die Küche dann zu deinem Arbeitszimmer gemacht.
Genau. Die Küche war mein Arbeitszimmer und das war dann halt mein Domizil und am Tisch lag nur mein Zeug. Und hat sich dann geändert, weil wir hatten damals nur so ein kleines Häuschen und haben dann extra angebaut. Und dann hatte ich ein wunderschönes Büro in diesem Haus. Ein schönes Büro mit Blick auf den Garten, was mir aber gar nichts bringt, weil wenn ich schreibe, dann versinke ich so, also dann bin ich so im Flow, dass da draußen alles Mögliche passieren könnte, ich würde es nicht mitkriegen. Also ich war schon mal gesessen und draußen war Gewitter und ich habe die ganze Bettwäsche draußen gehabt. Und das registriere ich überhaupt nicht.
Ja. Du bist auch... Ich kann es klar sagen, eine der interessantesten und der ungewöhnlichsten starken Frauen, die ich kenne. Und du hast ja auch was ganz Außergewöhnliches geschafft. Nicht nur, dass du dein eigenes Buch geschrieben hast, sondern du bist mit dem Buch Die Markgräfin und mit allen 10 folgenden Büchern in die Bestsellerlisten gekommen. Wie kriegt man denn das hin?
Ach Gott, weiterschreiben. Nee, ich muss schon sagen, das war schon schwierig. Das erste Buch, das habe ich halt einfach so ins Blaue geschrieben. Und beim zweiten Buch, da merkt man dann, da ist eine Erwartungshaltung da. Ne? Auch von einem selber an sich selbst, dass man sagt, Mensch ins Kind, schaffe ich das nochmal? Schaffe ich das ein zweites Mal, dass es wirklich so einschlägt, dass es gut wird, dass es die Leute lesen wollen und dass die nicht sagen, oh ja, das erste hat es ja ganz gut geschrieben, aber das zweite ist Schrott. Und nachdem das aber dann so richtig gut funktioniert hat, das war ganz wichtig für mein Selbstvertrauen als Autorin. Und ab da wusste ich, ich kann es wirklich. Ich kann schreiben und ich wusste, wo meine Stärken liegen. Und dann ging es eigentlich für die nächsten Romane nur noch darum, finde ich ein gutes Thema, finde ich eine starke Frauenfigur in der Historie, deren Leben auch den Roman trägt. Das muss ja über 600 Seiten gehen, ne? Und man muss einen Spannungsbogen haben, der hält. Und viele Figuren in der Geschichte, die so aufpoppen, die haben halt mal 10 oder vielleicht nur 5 interessante Jahre und dann ist es rum. Mhm. Und das trägt kein Roman. Also man muss schon Gestalten finden, die wirklich über lange Zeit ganz viel zu sagen haben. Und ich wollte ja immer nur historische Figuren haben, weil ich komme ja von der Geschichte und nicht von der, ja, ich bin jetzt niemand, der eine Liebesgeschichte 500 Jahre zurückversetzen möchte und dann ein nettes Ding drumherum bauen, sondern ich möchte ja was transportieren. Und ich habe ja auch irgendwie, ja, schon ganz klare didaktische Absichten. Meine Romane sind ohne Rüschchen und Schleifchen. Das ist kein fröhliches Mittelalter mit Burgfräulein und Rittern, sondern da wird gestorben, da ist es mal eklig, da ist Krieg, da haben die Leute Flöhe und so wie es halt damals war. Ich möchte den Leuten, den Leserinnen und Lesern erzählen, damals haben die Leute davon geträumt. Die haben das gegessen, so haben sie geschlafen, davor hatten sie Angst. Das möchte ich vermitteln und das geht nur, das kannst du nur transportieren über eine authentische Figur, die man dann zum Beispiel auch, was ein bisschen so mein Markenzeichen ist, deren Zitate, wenn es denn welche gibt, Briefe, alles, was sie so hinterlassen haben, ich dann genauso in die Bücher einbaue, weil dann die Figur direkt zu den Leserinnen und Lesern spricht und ja, nicht nur richtig. Nicht über die Vermittlung von mir als Autorin.
Und es trägt ja offensichtlich, weil in die Bestsellerlisten zu kommen mit vielen Büchern ist schon ziemlich cool.
Ja, das hat gut funktioniert und es war auch eine tolle Zeit. Also gut, schreiben ist manchmal ein bisschen einsamer Job, ne? Also man sitzt halt da mit seinem PC 1,5 Jahre lang und hat eigentlich niemand wirklich, mit dem man den Job teilen kann. Die Kolleginnen und Kollegen, die sitzen irgendwo und jeder macht sein Ding. Und ist nicht so, wie wenn andere halt ins Büro gehen und haben da jeden Tag was zum Quatschen und jemand zum Kaffee trinken, sondern man sitzt da wirklich alleine da. Und es ist manchmal schwer durchzuhalten. Aber schön sind dann die Lesungen, wenn man rauskommt, wenn man den Kontakt machen kann zu den Menschen und mit denen dann auch so ins Gespräch kommt und Rückmeldungen kriegt. Das macht total Spaß, aber das Schreiben selber ist ein einsamer Job.
Mhm. Und du schreibst ja nicht nur selber, sondern auch über dich wurde schon geschrieben. Und zwar in dem Buch Fränkische Köpfe von Albrecht Dürer bis Markus Söder. Zeitlich gesehen müsstest du dich, du bist ja jetzt auch hauptberuflich Politikerin seit 4 Jahren, wir arbeiten ja zusammen in der Fraktion, und zeitlich gesehen müsstest du dich ja jetzt in der Nähe von Markus Söder einordnen, inhaltlich aber eher nicht, oder?
Also ich glaube, wir leben in der gleichen Zeit, aber nicht in der gleichen Welt.
Ja, okay. Dann frage ich jetzt nicht weiter nach. Genau, aber das geht mir ganz genauso. Aber wie kam es denn dazu, dass du zu den fränkischen Köpfen zählst, über die hier geschrieben wurde? Weil fränkische Köpfe gibt es ja viele und sich irgendwo zwischen Albrecht Dürer und Markus Söder wiederzufinden, ist schon ziemlich cool, oder?
Ja, ich habe mich schwer geehrt gefühlt. Da kam tatsächlich der Lutz Backe selber auf mich zu, der hat mich irgendwo gegoogelt und meinen Kontakt rausgefunden und hat mich gefragt, ob ich das mir vorstellen könnte. Und habe ich mir gedacht, Mensch, toll, Albrecht Dürer, klasse. Und der Lutz Backes, das ist auch ein ganz toller, ne? Das ist ein super Karikaturist. Er selber ist gar nicht so bekannt. Er hatte ja auch einen Künstlernamen, der hieß Bubak. Und was man aber von ihm kennt, was jedes Kind von ihm kennt, ist das Adidas-Logo. Das hat er erfunden. Deswegen ist er berühmt geworden und er ist ein ganz toller Karikaturist und da bin ich mal zu ihm hingefahren und das war ein sehr fröhlicher Nachmittag. Wir haben viel gelacht und nebenher hat er mich dann karikiert. Ich weiß nicht, ob das besonders schmeichelhaft ist, aber es ist, glaube ich, nicht der Sinn einer Karikatur.
Soll einen Wiedererkennungswert haben.
Genau, genau. Und ich glaube, die Karikatur, wenn man sieht, dann erkennt man mich schon, ja. Mhm.
Und du bist ja für mich, so erlebe ich dich die letzten Jahre, nicht nur eine ganz besondere Frau, sondern auch eine ganz besondere Politikerin. Und es fängt schon damit an, dass du die erste Historikerin bist, die ich kenne, die hauptberuflich Politik macht. Und da auch nochmal die Frage, wie kommt das denn zusammen? Weil Geschichte ist vergangenheitsorientiert, ist abgeschlossen, vielleicht noch das Didaktische nach vorne, ich will beibringen, was in der Vergangenheit war. Aber Politik ist ja sehr zukunftsorientiert. Wie passt Historikerin und Politikerin zusammen?
Naja, ich sag mal so, wenn wir nicht wissen, woher wir kommen, woher sollen wir wissen, wohin wir gehen? Mhm. Wir können sicherlich sehr, sehr viel Lehren ziehen aus der Geschichte, Parallelen finden. Natürlich wiederholt sich Geschichte nicht, das ist klar. Aber Geschichte ist ja auch Politik. Mhm. Also alles, was wir über europäische Geschichte wissen, hat politische Zusammenhänge. Außer wir gehen jetzt rein in die Alltagsgeschichte, aber selbst das ist Politik. Mhm. Weil Alltagsgeschichte ja auch zum Beispiel bedeutet, wie war die Stellung der Frau im Mittelalter? Was hatte sie für Rechte? Wie war das im 19. Jahrhundert? Was wollte die Frauenbewegung? Warum kam die auf? Was bedeutet das Fahrrad für die Frauen? Also es gibt ganz, ganz viele Dinge, die wir aus der Geschichte lernen könnten, auch jetzt aktuell wieder die Diskussion, zum Beispiel, was haben wir denn jetzt für Parallelen zu den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg? Was bringt uns Appeasement-Politik, wenn wir auf den Ukraine-Krieg schauen? Ne? Hat Appeasement jemals funktioniert? Wie reagieren wir? Da kann man, glaube ich, schon sich zumindest Orientierungspunkte holen und überlegen, was ist damals falsch gelaufen und was können wir vielleicht besser oder richtig machen?
Und ich finde es auch spannend, dass du auch so Geschichte von Frauen in den Vordergrund stellst, weil Geschichte wird ja oft aus einer Männersicht her erzählt und unterrichtet.
Ja,
und
das ist ja genau der Punkt. Frauen sind in der Geschichte unsichtbar. Über die wurde nie geschrieben. Die durften ja auch keine Berufe ausüben. Also wo soll ich denn in der Vergangenheit, wenn ich nach Frauengestalten suchen? Da gibt's eigentlich dann nur die im hohen Adel, die rankamen, weil kein männlicher Erbe da war, die dann aber großartige Figuren geworden sind. Man denke nur an Elisabeth I. von England. Immer noch die legendäre Königin auf der Insel. Wir haben tolle Frauenfiguren, die aber immer nur dann zum Zug kommen, wenn die Männer gerade ausfallen, weil sie ansonsten ja nichts dürfen. Die Frau steht unter dem Mund, also der Vormundschaft des Ehemannes, des ältesten Verwandten und kann eigentlich nur selbstständig agieren, wenn sie Witwe ist. Oder aber als Nonne im Kloster, drum war das Nonnendasein früher gar nicht die schlechteste Option. Und es ist gar nicht einfach, Frauen zu finden. Und gerade wenn man welche findet, und findet auch noch welche, die tatsächlich aus ihrer Rolle rausgegangen sind und sich in Männerdomänen hineinbegeben haben oder den Männern auch die Stirn geboten haben, wie die Barbara von Brandenburg-Ansbach in meinem ersten Roman, die sich der Familienpolitik verweigert hat und gesagt hat, nee, ich lasse mich jetzt von diesem König in Polen scheiden. Ist mir jetzt egal, ich gehe bis zum Papst. Das sind doch Frauen, an denen kann man sich auch heute noch orientieren. Und die sind besonders. Und die haben eine Geschichte zu erzählen und eine Message weiterzugeben. Und die haben mich immer interessiert.
Und das gleiche Thema haben wir heute auch in Politik. Also wann und wie werden Frauen sichtbar? Zum einen sind Frauen in den Parlamenten, egal auf welcher Ebene, immer noch massiv unterrepräsentiert. Und wenn sie denn dann da sind, sind es nicht automatisch die einflussreichsten in der jeweiligen Fraktion, oder?
Ja. Also ich sag mal, bei uns schon, aber
ja, genau.
Ja, genau. Es ist tatsächlich so, dass in der Politik immer noch die Domänen, wie war das, Frauen und Gedöns, den Frauen zugeordnet werden, Soziales, aber Wirtschaft oder Verteidigung, gut, da haben wir jetzt gerade nicht so tollen Fall, aber wir müssen immer noch Defizite aufholen, wir haben keine Parität, wir haben im Landtag 27% Frauen, ja. Es gibt Parteien, die sind die blanken Boygroups, Und und die beschäftigen sich auch nicht mit Frauenthemen. Das ist nicht deren Welt. Ja. Da kennen die sich auch nicht damit aus. Ja. Und deswegen müssen wir sichtbar werden. Wir brauchen Netzwerke, wir brauchen Role Models. Und das müssen wir auch, und wir brauchen auch die Quote. Ja. Damit wir Frauen in Positionen bringen.
Ja. Und ich musste gerade dran denken, eine der nächsten aus unserer Fraktion, die ich interviewen möchte, ist die Claudia Köhler. Und das ist für uns ganz klar, dass wir die haushaltspolitische Position ganz bewusst auch gerne mit einer kompetenten Frau besetzen.
Und gerade Haushalt. Gut macht die das?
Ja. Und gerade Haushalt ist immer noch so ein Männerdomänending. Wenn man sich mal so anguckt, Haushalt wichtig, Wirtschaft wichtig,
genau. Wer das Geld zu verteilen hat, ne?
Ja, genau.
Das ist ja eine Machtposition, muss man schon aussehen.
Jetzt erlebe ich dich ja seit 4 Jahren auch als Politikerin mit genauso viel Freude und Leidenschaft, wie du so viel Schriftstellertum hast in der Politik. Und in der Politik schlägt dein Herz für Denkmalschutz. Und ich weiß noch genau, als wir am Anfang so überlegt hatten in der Fraktion, wer kümmert sich um welches Thema, und du sagtest Denkmalschutz. Und ich dachte mir, holla, die sind wir viele geworden, wenn sich jemand mit einem Randthema beschäftigen kann. Aus der Perspektive heraus, in der letzten Legislaturperiode waren wir 17, dann waren wir 38. Und natürlich konnten wir kleinere Themen jetzt besetzen und verteilen, als es mit 17 der Fall war. Trotzdem wäre mir jetzt Denkmalschutz nicht spontan eingefallen als ein eigenes Thema. Du hast aber gesagt, ich mache Denkmalschutz, genau. Also warum bitte Denkmalschutz? Worum geht es überhaupt? Was ist ein Denkmal und wie kommt es unter Schutz?
Ja, leider haben ganz, ganz viele Menschen Denkmalschutz nicht wirklich auf dem Schirm. Dabei begleiten uns Denkmäler jeden Tag und durch unser ganzes Leben. Denkmäler sind unser gebautes kulturelles Erbe. Und so wie Berge, Wälder, Flüsse, Wiesen, Felder, Seen das Gesicht unserer Landschaft prägen, so prägen Denkmäler das Gesicht unserer Dörfer und Städte. Die sind es doch, die unsere Heimat unverwechselbar machen, wenn wir jetzt in den gebauten Bereich gehen. Ich sage immer zu den Leuten, Menschenskind, macht mal die Augen zu und stellt euch vor, in eurem Dorf, in eurer kleinen Stadt, in eurem Ort, wären alle Denkmäler weg. Was bleibt dann noch übrig? Das Gewerbegebiet, das Toskanerhaus im Neubau, die Tankstelle, die Sparkasse, wo verortet ihr euch dann noch? Was ist denn dann eure Heimat? Was zeigt ihr euren Kindern und Enkeln? Und gerade in der heutigen Zeit, wo alles so volatil ist, so auch so unglaublich universal, digital, wir fahren mit 300 Stundenkilometern durch dystopische Welten, da brauchen wir doch Konstanten. Und Denkmäler sind unsere Heimat. Und wenn wir zum Beispiel alle in den Urlaub fahren, dann freuen wir uns da, ne? Dann fahren wir nach Rom und nach Florenz und in die weißen Dörfer Andalusiens und nach Matera und Gott weiß, und da finden wir Denkmäler ganz toll. Bloß daheim fällt es uns gar nicht wirklich auf und wir denken nicht drüber nach.
Während du so erzählst, habe ich gerade Bilder von Schwabach im Kopf, mit Fachwerkhäusern, Marktplatz, alten Brunnen und so weiter, wo ich mir denke, holla, wenn die jetzt nicht mehr da wären, sähe es arm aus.
Dann wären unsere Orte austauschbar, nichtssagend. Ja, ja. Und ich glaube, wir alle brauchen ein Stück Heimat. Klar, in der Natur, das ist ganz wichtig, aber wir müssen auch diese Identität bewahren. Die Denkmäler, die geben uns Wurzeln. Sind unsere Anker in die Vergangenheit.
Da finde ich es übrigens auch spannend, man muss ja nicht immer so ganz weit zurückgehen in die Vergangenheit. Ich habe mich in den letzten Monaten mit dem Thema Industriedenkmal beschäftigt. Das ist was wir in Bayern bisher, glaube ich, eher wenig haben. Ich habe es in Luxemburg, Esch-sur-Alzett gesehen, es gibt es in Norddeutschland, ehemalige Kohlezechen und so. Ja. Wie man diese Hochöfen, diese Industriebaukultur einarbeitet in den Ort.
Das ja, und man kann ja Kulturorte draus machen. Ne? Man kann ja tolle Nutzungen dafür finden. Und gerade Industriedenkmäler, das ist halt eine Epoche, an die denkt man nicht so automatisch. Wenn man an Denkmäler denkt, dann fällt einem Mittelalter ein, vielleicht noch Barock, ne? Schlösser, Burgen. Aber die Denkmäler des 19. Jahrhunderts oder gar des 20. Jahrhunderts, die haben wir nicht so auf dem Schirm. Und die müssen wir aber bewahren, auch für zukünftige Generationen, für die das ja dann wieder viel weiter weg ist und denen wir an einem alten Wasserwerk oder an einem Fernsehturm oder auch an einem Windrad Auch ein Windrad würde mal ein Denkmal sein.
Ja,
stimmt. An denen wir Dinge erklären können, die dann die zukünftigen Menschen daran festmachen können. Die Energiewende an einem Windrad. Damals die industrielle Revolution an einer Kohlenzeche. Eine alte Straßenbeleuchtung für die Elektrifizierung. Da gibt's ganz, ganz viele Beispiele. Und auch das müssen wir retten und bewahren. Und im Übrigen, den Zahn muss ich auch ziehen, da geht's nicht um Ästhetik. Ein Denkmal muss nicht schön sein. Ein Denkmal muss eine Message haben. Ein Denkmal muss was transportieren über seine Zeit. Und wenn es diese Aussage hat, dann können wir es auch in die Denkmalliste aufnehmen und dann können wir es auch bewahren.
Mhm. Und der Titel dieses Podcasts heißt ja, die Welt ein bisschen besser machen. Ist jetzt Denkmalschutz tatsächlich ein Weg, die Welt oder den Ort, in dem man lebt, ein bisschen besser zu machen?
Oh ja. Ich fange mal andersrum an. Der Bausektor ist extrem klimaschädlich. 41% der CO2-Emissionen kommen aus dem Bausektor. 50% unseres Zivilisationsmülls. Mehr als 60% unseres Sondermülls. Das heißt, dieser Abrisswahn, abreißen, neubauen und ein Neubau steht dann 30 bis 50 Jahre maximal, dann kommt er wieder weg. Das ist verrückt. Wir müssen den Bestand bewahren und wir müssen den Bestand sanieren. Und alles, was im Bestand saniert wird, dafür ist Sanierung im Denkmal die Blaupause. Denn im Denkmal wissen wir, wie wir umgehen mit Sanierungen, wie wir umgehen mit den Materialien, die wir in der Zukunft beim Bauen brauchen. Nämlich natürliche Materialien aus der Region, ohne große Transportwege. Das ist das, was der Denkmalschutz uns lehren kann. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und wir können auch am Denkmal lernen, dass wir nicht immer, dass das Alte was wert ist. Ein Denkmal steht über hunderte von Jahren. Das ist ein historischer Dachstuhl, ist ein einziger großer CO2-Speicher.
Ja.
Und wenn wir ein Denkmal sanieren und weiterentwickeln, dann brauchen wir schon keinen Neubau, der in 30 Jahren wieder wegkommt und mit Verbundstoffen und Beton und allem Möglichen arbeitet. Da müssen wir weg davon. Und das hat man auch in der EU erkannt. Und ich habe vor, es sind jetzt schon fast 2 Jahre her, in Fürth einen Baugipfel gemacht mit der Uschi Sowa, unserer baupolitischen Sprecherin, und der Barbara Fuchs, unserer wirtschaftspolitischen Sprecherin. Und wir haben ganz, ganz klar aufgezeichnet den Menschen im Bausektor, schaut mal her, was wir im Denkmalschutz machen. Wir sind tatsächlich die Protagonisten. Wir entwickeln Solarpaneele, die auf jedes Dach passen, und die auch noch gut ausschauen. Wir zeigen euch, wie man mit Holz ordentlich in der Sanierung umgeht, damit man nicht alles wegschmeißen muss. Und da haben ganz viele gestaunt, weil das viele noch nicht auf dem Schirm hatten. Aber da hat der Denkmalschutz viel zu geben. Und es gibt nichts Nachhaltigeres im Bausektor als ein Denkmal, gebaute Ökologie.
Ich erinnere mich, dass ich vor kurzem mit dem Architekten in Sommerhausen bei uns in der Region, wunderschöner Ort, dass ich mit ihm durch ein Haus gegangen bin, das jetzt saniert wurde. Und er sagt, gesaniert worden ist vor ein paar Jahren. Und er sagte, am Anfang war der Bewohner der Meinung, ich bräuchte vielleicht doch eine zusätzliche Heizung und so weiter, weil mit der Dämmung bin ich nicht so ganz sicher, ob das reicht. Und dann haben sie getestet, sie haben dann gesagt, wir machen es erstmal nicht, aber im Notfall können wir es so und so noch nachbauen. Und sagte, haben wir bis heute nicht gebraucht.
Nee.
Die Dämmstoffe funktionieren da einfach.
Eine Wand, die einen halben Meter dick ist, die brauchst du nicht mehr dämmen. Abgesehen davon, dass wir gerade fürs Denkmal ganz tolle Dämmmöglichkeiten entwickelt haben, weil man eben nicht dick auftragen kann. Ne? Und es gibt Wandtemperierungen, es gibt super Lösungen, die aus dem Denkmalsektor kommen und die auch wieder übertragen werden können auf die Sanierung von Bestand. Wir müssen in Zukunft Bestand sanieren. Das muss Fahrt aufnehmen. Wir können nicht immer, und das ist ja noch ein Aspekt, wir können nicht immer Neubauflächen ausweisen. Wir haben einen Flächenfraß, der ist schrecklich. Und wir müssen wegkommen. Und jeder Denkmalleerstand, den wir in den Ortszentren sanieren, der spart uns einen Neubau irgendwo an der Peripherie.
Genau. Ja. Und Jetzt bin ich ja auch Sozialpolitikerin und ich war mit dir schon häufig unterwegs, um Denkmäler anzuschauen, einzusortieren, den Nutzen von Erhalt darzustellen. Und ich weiß noch mit dir über den jüdischen Friedhof in Laudenbach zum Beispiel,
ja,
im Landkreis
Mönchengladbach. Das ist ein magischer Ort. War das nicht schön?
Ja. Darüber zu gehen und zu erfahren, was für Besonderheiten dort am jüdischen Friedhof sind, warum die Grabsteine so stehen, wie sie stehen und alles, das macht richtig Lust auf Denkmalschutz. Und ich frage mich...
Ja, ich gebe das Thema nicht her.
Nein, das kann auch keiner besser als du. Und ich frage mich, hast du Beispiele, wo Denkmalschutz auch einen Ort verändert hat, also im Ort etwas bewegt hat, wo Menschen zusammengewachsen sind?
Oh, es gibt tolle Beispiele. Da fällt mir jetzt spontan ein, Immenstadt, die alte Schule.
Allgäu.
Da war ich auch auf Denkmaltour.
Ja.
Und da muss man sich vorstellen, ein Hügel über dem See und da steht eine Kirche und oberhalb von der Kirche ein altes Schulhaus. Rundrum mit mini kleinen Schindeln, wie sie für dort ortstypisch sind. Wunderschön, das wollte die Kommune der Kirche abkaufen, wegreißen und ich glaube die Feuerwehr drauf machen. Und da hat sich eine Bürgergenossenschaft entwickelt, da haben sich Bürger vor Ort, die unterschiedlichsten Leute zusammengetan und gesagt, diese Schule, die können wir doch nicht wegreißen, ein wunderschönes Gebäude. Die haben eine Genossenschaft gegründet, haben das der Kirche abgekauft und haben das jetzt saniert und jetzt ist das ein Ort, wo man einen kleinen Saal mieten kann für Feiern, Geburtstage, wo Handwerker kleine Ateliers haben, wo alles Mögliche stattfinden kann an Kultur, wo sich Senioren treffen tagsüber, wo sich Mutter-Kind-Gruppen treffen können. Also das ist ein Gewinn für die ganze Kommune geworden. Dieses Stückchen da oberhalb vom See, das ist traumhaft schön. Und da treffen sich jetzt die Menschen. Das ist ein kulturelles Zentrum geworden. Und solche Sachen finde ich immer besonders gut. Und man kann ja Denkmäler auf einen kulturellen Zweck oder auf einen Zweck hinsanieren, der allen dient. Das bietet sich ja auch an, weil Denkmäler oft im Zentrum stehen.
Genau, ne? Ja.
Und gerade im Zentrum brauchen wir die Treffpunkte. Ob ich dann da jetzt eine Stadtbibliothek draus mache oder das Standesamt oder ich kenne auch Fälle, da macht man Seniorentagespflege rein. Super schön. Es gibt ganz, ganz viele Optionen. Und wir können Denkmal im Übrigen auch wunderbar barrierefrei sanieren. Das ist, da gibt's tolle Beispiele. Früher hieß es ja immer, der Denkmalschutz lässt alles Mögliche nicht zu. Gerade bei der Barrierefreiheit ist der Denkmalschutz extrem offen. Aufzüge, Rampen, ist alles machbar.
Mhm. Und wo du sagst, öffentliche Plätze drin, in Luxemburg, in Esch-sur-Alzette, ist die Unibibliothek am Hochofen.
Ja. Na klar.
Jetzt hast du aber ja lauter immaterielle Werte aufgezählt. Auf der anderen Seite steht ja der reale Wert, dass Denkmalschutz teuer ist. Kann ich denn auch den Wert eines sanierten Gebäudes irgendwie berechnen, also um in der politischen Debatte da was gegenzuhalten?
Ich fange mal anders an. Denkmalpflege ist ein Wirtschaftsfaktor. Wir haben im Landesdenkmalrat dazu eine Studie gemacht und haben herausgefunden, dass jeder Euro Fördermittel, den der Staat in den Denkmalschutz investiert, generiert mindestens 7 Euro Investition.
Wie bei der Bildung und den Kindern und Jugend.
Richtig. Also das ist ein Rücklauf, das ist ein enormer Impuls. Und dieser Euro, den ich investiere, den kriege ich als Staat auch noch zurück in Form von Umsatzsteuer und Gewerbesteuer. Denn die Betriebe, die sanieren, die machen ja auch Gewinn. Und außerdem ist bei dieser Studie rausgekommen, dass gerade die Betriebe, die im Denkmalschutz arbeiten, die Handwerksbetriebe größtenteils oder auch die Planungsbüros, die sind zum allergrößten Teil im Land, also in der Fläche. Das heißt, wenn ich in den Denkmalschutz hinein fördere, dann ist das gleichzeitig ein Förderprogramm für die regionale Wirtschaft. Da zieht die Region eine enorme Wertschöpfung, weil auch zum Beispiel die Stoffe, die Baustoffe, die ich verwende, dann auch wieder aus der Region kommen. Ja. Also Denkmalschutz ist und war nie ein Draufzahlgeschäft. Und auch wenn ich als Privater investiere, es gibt auch Studien, die sagen, es ist angeblich wahnsinnig viel teurer, ein Denkmal zu sanieren, als einen Neubau hinzustellen. Aber das stimmt nicht. Ich kriege ja Fördermittel, wobei man da also gehörig noch eine Schippe drauflegen muss. Das reicht momentan nicht. Aber es gibt ja auch Steuerersparnis, die beachtlich ist. Und wenn ich das alles aufrechne, dann komme ich ungefähr bei null raus. Natürlich kann ich irgendwo ein Billighaus hinstellen. Ja. Aber das ist ja kein adäquater Wert zu einem Denkmal. Und dann lebe ich in einem Haus mit Seele. Das stimmt. Und nicht in irgendwas, was man eine Fertigbaufirma schneller mal so hinklatscht.
Ich finde es ja auch spannend, dass man kann ja auch Urlaub im Denkmal machen. Ja. Also da gibt es ja auch Webseiten. Das ist so eine meiner Lieblingsseiten.
Na klar, wenn wir in die Toskana fahren, dann mieten wir uns in einem alten Bauernhaus ein und nicht in einem Neubau irgendwo.
Genau.
Ne?
Und man kann ja hier auch in Stadttoren zum Beispiel, in Stadttürmen, eine kleine Ferienwohnung haben in Deutschland irgendwo.
Da gibt's Hotels, schon. Die ganzen Boutique-Hotels, wo sind denn die? Ein Denkmal.
Ja, klar.
Weil es toll ist.
Ja. Ja.
Und weil man auch zeitgemäß drin leben kann. Ich meine, als Hotelgast, da möchte ich auch nicht frieren und da möchte ich auch nicht, dass es zieht. Das ist immer so die landläufige Vorstellung, im Denkmal ist es irgendwie ungemütlich. Ja. Nee, ich kann ein Denkmal top sanieren, genau nach den Standards, die ein Neubau auch hat.
Ja. Ganz andere Frage. Der Podcast besteht aus dem Text, also aus dem, was wir jetzt so als Gespräch haben, aber der hat auch ein Bild vorne drauf. Wenn man den Podcast dann aufruft, wird das Bild kommen. Jetzt habe ich vorhin mit dir mal geguckt, welches Bild man von dir nehmen könnte, und da ist ein Bild mit einem Heiligenschein, das wir vielleicht als Titelbild nehmen. Erzähl mal, wie es dazu kam. Hast du einen Heiligenschein?
Also das ist nicht meine persönliche Apotheose.
Ja.
Nee, die Geschichte dahinter ist folgendermaßen. Schwabach, diese Kunstbiennale hatte ich ja ganz am Anfang erwähnt, die Ortung, und da dürfen also Künstler, da ist ein Wettbewerb, wird ausgeschrieben, und jeder Künstler darf so ein Projekt machen, die dann ausgewählt wird. Und ein Projekt hieß Halo, also übersetzt Heiligenschein. Und da sind die Künstler in ganz Schwabach rum und haben sich an Fassaden so einen Punkt ausgesucht, und da haben die eine große goldene Scheibe an die Fassade gemacht. In unterschiedlichen Höhen. Und Idee war, dass die Leute, die Besucher oder auch die Schwabacherinnen und Schwabacher da rumgehen und sich vor diesen Heiligenschein stellen und sich dann vor diesem Gold fotografieren lassen. Und das war dann in dem Jahr von der Ortung, und da kam Robert Habeck zu mir zu Besuch. Da hatten wir eine tolle gemeinsame Veranstaltung. Ich habe aus seinen Büchern gelesen. Er ist auch Autor gewesen, und er aus meinen.
Ist also das
war
cool.
Super. Und da kam er, und dann haben wir gesagt, Mensch, jetzt machen wir ein paar Fotos. Und dann war da gerade dieser Halo, und dann habe ich gesagt, Mensch, weißt du was, da stellen wir uns davor hin.
Ja.
Und dann gibt es also eben Foto von mir, ein paar vom Halo, und von Robert auch. Und das ist die Story hinter diesem Bild.
Also sollte ich noch eine Chance haben, Robert Habeck zu interviewen für den Podcast, dann werde ich auch das Foto
von ihm
einfordern.
Ja, das weiß er bestimmt noch.
Ja, ja. jetzt zum Schluss noch eine Frage. Ich wünsche mir noch einen Tipp von dir. Stell dir vor, ich möchte mit einem guten Buch in der Hand, am besten einem historischen Roman von dir, eine geschichtsträchtige fränkische Stadt besuchen. Also lesen und gucken gleichzeitig. Welches Buch und welche Stadt empfiehlst du mir?
Also wenn du gute Nerven hast, dann würde ich dir die Seelen im Feuer empfehlen und Bamberg. Da geht es um die Hexenverfolgungen, hatten wir ja schon das Thema. Und das ist zwar manchmal schwer auszuhalten, aber es ist das Authentischste, was man als Roman über Hexenthema schreiben kann, denn in Bamberg sind ja noch alle Hexenakten von den Hexenprozessen erhalten in der Staatsbibliothek, die konnte ich einsehen. Und in Bamberg kann man dann natürlich die historischen Orte besuchen, die Domstadt oben, das Rathaus, den Geierswörth. Also das ist ja auch, dass das verfilmt worden ist im Übrigen. Also da kannst du dir dann hinterher auch noch das Ganze reinziehen. Ansonsten, wenn du es fröhlicher haben willst, dann fahr mal nach heute Polen, damals noch Schlesien, nach Waldenburg, heute Wałbrzych. Ja. Da steht ein fantastisches Schloss, Fürstenberg, heute Książ. Ja. Und da ist eine junge Engländerin, hat da eingeheiratet in eines der reichsten Fürstenhäuser Europas, und deren Geschichte erzähle ich in der englischen Fürstin. Und das ist auch die Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs mit dabei und der Erste Weltkrieg, aber ansonsten Kaiserzeit, Hochadel, das Leben des Jetsets zwischen Regatten, Hirschjagden, Großwildjagden in Indien, Kieler Woche mit Wilhelm II. Also das ist eine ganz andere Zeit, aber total spannend.
Ich werde es machen. Ich habe so Lust darauf.
Jetzt musst du erst mal Zeit haben. Ne?
Ja, ja, genau. Also ganz herzlichen Dank, Sabine. Mir hat das Gespräch mit dir wahnsinnig Spaß gemacht. Und ich denke, unseren Hörerinnen und Hörern auch. Ganz herzlichen Dank und bis bald.
Ich bedanke mich. Schön war's.
Eine Produktion von Mimimi Media.